Ich möchte euch heute hineinnehmen in eine Predigt, wo zu dem einfach auch passt. Und zwar möchte ich damit anfangen, dass Verfolgung erstmal auch was Positives sein kann. Verfolgung ist sehr, sehr facettenreich. Verfolgung kann was Positives sein, zum Beispiel bei einer Kamera. Dass man einstellt, wo es scharf ist und es verfolgt dann, auch wenn sich das bewegt, wo es scharf bleibt. Verfolgung kann was Gutes sein, wenn man was verfolgt, wo gegen was Böses geht. Wenn die Polizei einen Räuber verfolgt, dann ist es was Positives. Verfolgung kann auch was anderes sein. Natürlich was Negatives. Was Negatives, wo Christen erleben. Und das kann aber ganz unterschiedlich aussehen. Es kann was sein, wo eigentlich gar nichts mit ihrem Glauben zu tun hat. Eine politische Verfolgung aufgrund von Kriegssituationen. Es kann was anderes sein. Es kann aber auch Verfolgung sein, konkret wegen ihrem Glauben. Und da kann es eine Verfolgung sein, die von einer Seite nur kommt, nämlich von Satan und Menschen vielleicht gar nicht das beabsichtigen, aber Satans Situationen und Menschen gebraucht, um Christen zu verfolgen, zu entmutigen. Und dann gibt es aber auch Verfolgung, wo Satan und Menschen gezielt gegen Christen vorgehen. Und das kann sein gegen Christen allgemein, prinzipiell, sie in die Luft zu sprengen oder eine Kirche anzuzünden. Und dann gibt es aber auch noch Verfolgung, die aufgrund von konkretem Verhalten von Christen entsteht. Dass ein Christ etwas tut und deswegen verfolgt wird. Und um das soll es heute im Näheren gehen. Wir haben da einen Text, der ist nicht sehr lang, aber sehr gewichtig. Matthäus 5, Vers 10 in der Bergpredigt, die achte Seligpreisung. Wir waren da schon unterwegs in den letzten Monaten. Nochmal zurückzukommen heute an diesem Tag. Da steht, glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Der zu erhaltende Preis für diejenigen, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, ist das Himmelreich. Es beschreibt den Bereich, wo Gottes Willen ausgeführt wird. Also dieses hier genannte Versprechen der achten Seligpreisung, die schließt eigentlich alle anderen Versprechen, die in der Bergpredigt davor kommen, mit ein. Und es zeigt uns wieder, die Seligpreisungen, die sind so ein Gesamtpaket. Alle Versprechungen, die hängen miteinander zusammen, aber auch alle Kriterien. Denn die Seligpreisungen, die sind Charakterkriterien für denjenigen, der teilhaben will von diesen Versprechungen. Und ich denke, viel gewichtiger und viel, viel emotional wertvoller werden für unsere Geschwister in China diese Versprechen klingen und sein. Und trotzdem möchte ich euch einladen, sie selbst mal kurz zu genießen. Ein Versprechen ist Gottes Trost. Dann eine neue Erde als Erbteil. Sättigung. Erbarmen Gottes. Das Sehen Gottes. Gotteskindschaft. Ich glaube, unseren Geschwistern in China, bei jedem einzelnen dieser Wörter, die würden vor Berührung in Tränen ausbrechen. Und das gilt uns genauso. Und deswegen ist es immer wieder gut, uns vor Augen zu führen, wie es auch anderen geht, die zu uns gehören. Damit uns solche Dinge auch nochmal wertvoller werden, weil sie das Ultimativste sind, was es geben kann. Und wer sich dies zueignen möchte, der muss alle Kriterien der Seligpreisung erfüllen und auch die heutige. Also ich kann nicht einfach eins der Seligpreisungen, der Kriterien erfüllen, dass ich geistig arm bin zum Beispiel, sondern ich muss auch diese, um der Gerechtigkeit willen verfolgt zu sein, das muss auch auf mich zutreffen, damit ich teilhabe von dem. Und deswegen ist der erste Punkt mit dem Fokus auf dem Wort Gerechtigkeit. Und mein Punkt lautet, mehr Mut, das Richtige zu tun. Es geht hier darum, in diesem Text wegen der Gerechtigkeit willen verfolgt. Und darum ist klar, es geht nicht darum, wegen Ungerechtigkeit verfolgt zu werden und deswegen vielleicht einen Preis zu bekommen. Also nicht eine Verfolgung, die entsteht, weil ich sündlos, aber in Sünde lebe, weil ich unmoralisch handle, weil ich leichtsinnig handle. Also nicht, weil ich plötzlich verfolgt wird von dem Blaulicht, weil ich zu schnell gefahren bin. Und das geht's gar nicht. Das ist nicht irgendwie etwas, eine Verfolgung, die mich Anteil haben lässt an diesen Versprechungen. Es gibt auch ein Phänomen, dass Christen im Grunde eigentlich wegen ihrer Schuld leiden, aber es plausibel machen, dass auch Glaubensgründe Ursache sind für die Verfolgung. Also ein Beispiel, dass jemand nicht ernst genommen wird, weil er eigentlich einen ungesunden Eifer hat. Dass er sich ungesund, um die Wahrheit zu schützen, einsetzt, aber eigentlich am Ziel vorbeischießt und deswegen nicht ernst genommen wird. Oder dass jemand den Job verliert und sagt, ey, gerade haben sich die Türen aufgetan, geistlich was zu bewirken und Satan hat es jetzt genutzt, dass ich den Job verliere, aber der eigentliche Grund darin liegt, dass ich schlecht gearbeitet habe, dass ich unpünktlich gekommen bin, dass ich respektlos war mit dem Arbeitgeber und ich deswegen gekündigt wurde. Oder dass ich sage, okay, ich erlebe Anfeindung, weil ich über den Glauben rede, aber die Ursache eigentlich dahinter ist, dass ich das mit sehr viel Lieblosigkeit und Disrespekt tue. Und ich deswegen verfolgt werde. Also es geht um andere Verfolgung, um der Gerechtigkeit wegen. In den Seligpreisungen, da geht es immer um den Charakter. Und hier geht es darum, Gerechtigkeit zu wollen. Und das wird die Verfolgung bringen. Und in der Bibel kennen wir zwei Arten von Gerechtigkeit, die auf uns Christen zutrifft. Das erste, das ist eine passive Gerechtigkeit. Das ist ein Zustand, den wir einfach haben sollen, da wo wir eigentlich nicht so viel dazu tun können. Das ist passiv, den richtigen Zustand in der Beziehung zu Gott. Passiv, weil wir den empfangen müssen von Jesus, dass wir fehlerlos von Gott befunden werden. Das ist die passive Gerechtigkeit, die zu uns gehört. Und dann gibt es aber auch die aktive Gerechtigkeit, die zu uns gehört. Eine Gerechtigkeit, die von uns herauskommt, durch unser Denken, durch unser Handeln. Es ist ein Leben nach dem Willen Gottes. Das ist aktive Gerechtigkeit. Sich Gott ganz zur Verfügung zu stellen. Und in der achten Seligpreisung geht es zumindest primär um diese aktive Gerechtigkeit. Man könnte sagen, es geht darum, nicht nur im Recht zu sein, sondern auch das Richtige zu tun. Stellt euch vor, es gibt eine Witwe, damals vielleicht schon länger her, die arm ist und sich deswegen einen Kredit ausleihen muss und den schlussendlich aber auch nicht zurückzahlen kann. Der Kreditgeber, der tut recht, der ist im Recht, wenn er die Witwe jetzt vor Gericht zieht und Rechenschaft einfordert. Aber es ist nicht das Richtige. Es ist nicht die aktive Gerechtigkeit, die Gott von uns möchte. Auch heute, es stimmt, dass dass der Staat Menschen in Not finanzielle Hilfe gibt. Und wir tun recht, solche Leute darauf zu verweisen. Aber wir wissen auch, dass unser System krankhaft ist und es ist nicht immer das Richtige, nur auf das Recht zu verweisen, sondern richtig wäre es, der Person vielleicht trotzdem zu helfen oder vielleicht auch gerade ihr das zu geben, was sie noch viel mehr braucht, an Zuneigung, an einem Ohr, an Begleitung. Wir kennen das Gleichnis wahrscheinlich alle vom barmherzigen Samariter. Wir hatten es gestern beim Sport, ich wurde niedergeschlagen. Und in diesem Gleichnis, da gibt's vier Leute. Derjenige, der überfallen wurde und niedergeschlagen ist, und den barmherzigen Samariter, der ihn schlussendlich rettet. erlöst und hilft, aber da gibt es noch die zwei anderen Leute, die vor dem barmherzigen Samariter gekommen waren. Der Pharisäer und der Levit. Und der Pharisäer, der weiß sehr viel. Und der glaubt sehr viel und der bemüht sich auch sehr, alles richtig zu machen. Vielleicht ist er sogar zu stark mit seiner eigenen Heiligung beschäftigt, dass er es versäumt, dem Typen, der niedergeschlagen wurde, zu helfen. Der Levit, der ist dazu berufen, ein Leben zu führen, das Gott dient. Vielleicht im Tempel zu dienen, Opfer zu bringen, einen Gottesdienst vorzubereiten. Und er ist vielleicht so fokussiert, dass er pünktlich nach Hause kommt, um das vorzubereiten, dass er den Mann liegen lässt. Vielleicht war es bei dem einen, dass er so verkopft war, beim anderen, dass er in der Routine einfach stecken geblieben ist. In der Routine, was Gutes zu tun, aber eigentlich in dem zu versäumen, was dran gewesen wäre. Statt Charakter, Herzschlag und Einsatzbereitschaft war da Selbstzentriertheit, Wissen, Gewohnheiten und der Dienst im Weg. Und beide hatten sogar in einer gewissen Weise das Richtige getan wahrscheinlich. Also es war womöglich eine Sache, die richtig war für sie, weil sie sich sonst verunreinigt hätten. Kann sein. Sie waren ein Stück weit im Recht, aber es war nicht das Richtige. Und wir sehen hier, das Richtige zu tun, braucht oft schon richtig viel Mut, selbst ohne Verfolgung. Es geht nicht einfach um Heiligung, um selbstgerecht zu sein, sondern es geht darum, das Richtige zu tun. Sich für Arme und Schwache auch einzusetzen. Und ich frage mich, was sollte ich an Gewohnten oder auch an Guten immer wieder mal links liegen lassen? Und stattdessen innerhalb oder auch außerhalb der Gemeinde das zu tun, was richtig ist. Wie würde Jesus meinen heutigen, meinen morgigen Tag leben? Wenn ich mir das vorstelle, das ist doch eigentlich das, was ich möchte. Und das auch dann, wenn es negative Folgen bringt. Der zweite Punkt, da liegt der Fokus auf dem Wort verfolgt. Und er lautet, wenngleich es nicht wenig kostet. Verfolgung. Dieses Wort bezeichnet, dass jemanden zum Fliehen zu bringen oder zu vertreiben, jemanden hinterher zu sein und nachzujagen, um ihn einzuholen, um zu fangen und zu bedrängen, jemanden zu belästigen, misshandeln oder sogar bis zum Tod verfolgen. Das bedeutet dieses Wort, das hier vorkommt. Bei uns kann Verfolgung sein, dass wir Spott erleben. Es kann sein, dass wir Anfeindung in irgendeiner Art erleben, dass wir gemieden werden, dass wir aus dem Gefüge von der Gemeinschaft, wo wir eigentlich mal dazugehörten, ausgeschlossen werden. Dass wir ungerecht behandelt werden, dass Gerüchte und falsche Beschuldigungen aufkommen oder dass manchmal sogar auch da, wo wir vielleicht was falsch getan haben, das genutzt wird als Vorwand, um uns ganz platt zu machen. Verfolgung ist mehr als nur ein paar Beschwerden zu erdulden. Es ist grausam und ungerecht, auch hier bei uns. Auch wenn es für uns natürlich deutlich weniger alltagsbestimmend, lebensbedrohlich und lebensbeschwerlich ist, so ist es doch, wenn wir das Richtige tun und deswegen Verfolgung erleben, zutiefst ungerecht und grausam. Und gerade in dem, treu zu bleiben, ist eine gute Vorbereitung, selbst dann standhaft zu bleiben, wenn die Verfolgung kommt bis zum Tod. Auf das möchte uns dieser Text auch vorbereiten. Einen Charakter zu entwickeln, der völlig Gott hingegeben ist, auch wenn es negative Folgen hat. Verfolgung ist Realität. Wir kommen nicht drum rum. Es gibt eine Bibelstelle, da heißt es, alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Die werden verfolgt werden. Das ist absolut. 2. Timotheus 3,12. Irgendwo wird es bei jedem echten Nachfolger Verfolgung geben. Verfolgung ist eine Folge von Nachfolge. Und hier geht es um Verfolgung, die ausgelöst wird, indem man aktiv den Willen Gottes tut. Und das zeigt sich vor allem in zwei Hauptbereichen. Das erste ist im Sprechen. Das Richtige zu sagen, kann der Auslöser sein. Etwas sagen, das gesagt werden muss. So ging es den Propheten im Alten Testament, die deswegen getötet worden sind. So ging es Johannes dem Täufer, der dem Herodes gesagt hat, ey, diese Beziehung, die du da eingegangen bist, das passt nicht. Und im Endeffekt ist er dadurch getötet worden. Dafür getötet worden. Das Ansprechen, das nicht korrekt läuft, das ist bei uns vielleicht häufig zusammenhängend mit was Finanziellem oder aber auch mit einem Umgang, wie man mit einem anderen Menschen umgeht. Dass man da das Wort erhebt. Und andere, die nicht zu Jesus gehören, die tun das auch immer wieder. Das Coole ist, wenn wir das tun, weil wir zu Jesus gehören, dann bekommen wir einen Lohn dafür. Der zweite Bereich neben dem Sprechen ist das Handeln, das Richtige zu tun. Der David zum Beispiel, der hat das Richtige getan, der war gerecht, der war einsatzbereit, der war bereit, einen Goliath umzubringen für den König Saul, der eigentlich da die Verantwortung gehabt hätte. Er war bereit, zum König zu kommen und ihm Musik zu spielen, wenn er schlecht gelaunt war. Er war loyal, als Saul ihn schon verfolgt hatte und er die Möglichkeit gehabt hätte, ihn umzubringen, hat er es nicht getan. Der David hat das Richtige getan und ist deswegen eigentlich noch viel mehr verfolgt worden, weil er in dem erfolgreich war. Weil da, wo wir charakterlich reifen, da werden wir in irgendeiner Hinsicht Erfolg haben und Einfluss haben. Und deswegen kann durch das Richtige sagen oder das Richtige tun, diese Verfolgung losgelöst werden. Wer Verantwortung übernimmt, der wird es häufig kennen, dass man selbst unter Gläubigen manchmal, da wo man das Richtige sagt oder tut, Gegenwind kommt, in der Familie schon. Da wo du das Richtige sagst oder tust, wird es immer wieder auch mal Gegenwind geben. Aber auch in der Arbeit und in der Gesellschaft. Was machen wir jetzt damit? Der dritte Punkt. Habt weiter und noch mehr Mut zur aktiver Gerechtigkeit, auch wenn genau das Verfolgung auslöst. Wir müssen die Verfolgung nicht suchen, aber sie in Kauf nehmen wollen. Und du darfst dich prüfen. Denn wer danach lebt, das Richtige zu tun oder zu sagen, der wird verfolgt werden. Das ist für dich eine Prüfung. Oh, bin ich da drin? Du darfst verstehen. Das ist normal. Das ist Teil der Nachfolge. Und du darfst dich freuen, weil Jesus sagt, es lohnt sich. Die Gabe des Gottesreiches übertrifft einfach alles. Die Michi kommt aus dem Schwarzwald in der Nähe von einer Stadt, die eigentlich ein bisschen unbequem ist. Man kommt schlecht hin, weil die Autobahn schön rund herum geht, aber nicht wirklich hin. Und die Gegend dort, die ist so ein richtiges Winterloch, dass eigentlich wenig Leute dorthin gezogen sind und die Stadt klein war. Aber man hatte eine Strategie, so sagt man sich zumindest, dass womöglich deswegen die Stadt umbenannt wurde in Freudenstadt, um positives Gefühl auszulösen, um Versprechen zu propagieren, ey, wer hier wohnt, der freut sich. Aber es ist nicht bei dem geblieben, man hat auch wirklich reale Versprechen gegeben und ich glaube auch erfüllt, dass man gesagt hat, ey, wer herkommt, der kriegt ein Land für sein Haus, der kriegt Holz und der kriegt vielleicht auch noch ein Stück Feld, kommt doch her. Und in der Geschichte ganz konkret, wer da wirklich hingekommen ist nach Freudenstadt, die konkret auch eingeladen wurden, waren Leute aus Österreich, die verfolgt wurden in der Zeit der Gegenreformation. Viele von denen sind dorthin gekommen, aus Slowenien, aus Südösterreich und haben sich dort angesiedelt. Und es ist immer noch ein Loch, wo viel Schnee fällt, wo man nicht gut hinkommt. Und doch, sie haben Versprechen in Erfüllung gekriegt. Und ich denke mir irgendwie so, auch wenn das Freudenstadt irgendwie nicht das Wahre ist, so ist es doch ein schönes Bild für die Stadt, wo wir einmal wohnen dürfen, wo wir hinkommen dürfen, weil wir verfolgt worden sind und wo wirklich Freude ist, wo wir das Reich Gottes bekommen, ein Erbteil bekommen. Das ist gewaltig. Und darum wollen wir diese aktive Gerechtigkeit, also Gottes Willen, immer mehr umzusetzen lernen, immer mehr das Richtige zu tun. Das wollen wir deswegen. Und indem auch mal weg vom Gewohnten gehen oder von dem, wofür wir uns bisher eingesetzt haben. Und deswegen wollen wir Gottes Willen auch dann tun, wenn es negative Folgen hat. Konsequent sein. Und es kann sich zeigen auf zwei Arten. Es kann sein, etwas ganz Neues anzupacken. Es muss nicht ein Dienst in der Gemeinde sein. Wenn du vielleicht noch keinen Dienst in der Gemeinde hast, dann kann es auch sein, wo kann ich hier Armen, Schwachen helfen? Aber es kann auch außerhalb sein, als Gemeinde. Welche Not können wir begegnen? Lokal hier in Meran, aber auch universal, indem ich Open Doors unterstütze zum Beispiel. Welche neue Sache will ich konkret tun, die richtig ist für mich? Auch dann, wenn es negative Konsequenzen mit sich bringt. Oder in dem, wo ich schon drin bin, konsequenter werden. Mutiger sein, das Richtige zu tun, wo ich mich befinde. Ein Beispiel dazu. Dein Arbeitskollege wird schon seit Jahren gemobbt und du hast bisher nie den Mund aufgetan. Dann überleg dir ganz konkret, wie will ich vorgehen? Dann bete und dann tu das Richtige. Ich lese den Vers noch einmal vor. Glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Habt Mut, das Richtige zu tun, wenngleich es nicht wenig kostet. Ich bete noch. Vater im Himmel, du liebst Gerechtigkeit, du liebst Recht und du hast eigentlich Verfolgung und trotzdem kommt es in dieser Realität, die wir erleben, zusammen. Dass da, wo wir uns für Gerechtigkeit wirklich einsetzen, wo wir das Gewohnte vielleicht sein lassen, wo wir andere gute Dinge vielleicht sein lassen und nicht nur im Rechtssinn, sondern auch das Richtige tun wollen, dann wird es immer wieder so sein, dass wir verfolgt werden. Dass Leute uns auslachen, dass Leute uns im Weg stehen, Leute es uns schwer machen, Dinge kaputt gehen. Und du kennst es und wir danken dir, dass du uns in dem begleitest. Und wir danken dir, dass du uns zusprichst, dass es sich auf jeden Fall lohnt. Allein schon für uns, aber noch viel mehr auch für die wir uns einsetzen. Gib uns den Mut, mehr zu tun, was richtig ist, wenngleich es nicht wenig kostet. Amen.